Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Talk, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die erfolgreich in die Preseason gestartet ist. Unglaublich und inzwischen beim Second Joint Practice und das mit den Washington Commanders ist. Also wir bewegen uns immer näher auf die Saison zu und wenn es heißt Dolphins Talk, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Thilo ist da mit dabei. Moin Thilo.
Einen wunderschönen guten Abend. Moin.
Ja. Und eine Sache wollte ich jetzt noch sagen. Jetzt ist mir tatsächlich entfallen. Nee, was erwartet euch heute? Das wollte ich sagen. Und zwar sprechen wir über ein paar News, die so aufgetaucht sind. Positiv, negativ, alles ist mit dabei. Und dann geht es so ein bisschen, mache ich so einen kleinen Rundown des Preseason Games. So ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind. Weil wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. So, ja, dass da kann man auf den einen oder anderen achten, aber allgemein wird einem das Spiel nicht viel sagen oder es ist halt wirklich augenöffnend in dem einen oder anderen Fall, weil es hat tatsächlich direkte Auswirkungen auf meine Zusammenstellung der Offense für die kommende Saison. Und darum geht es in dieser Folge. Wir sind nämlich jetzt schon wieder in den Predictions drin. Diese Woche Offense, nächste Woche Defense. Danach kommen die Predictions für die Saison, Bold Predictions kommen auch noch dazu. Und dann die Woche drauf ist schon Week One. Nicht Season One, sondern Week One gegen die Jacksonville Jaguars. Es wird so langsam wieder heiß. Ungefähr so heiß, wie es aktuell wieder mal in Deutschland ist. Aber das wird uns wohl auch in den kommenden Jahren, Jahrzehnten, wie man nur so möchte, begleiten. Und damit würde ich sagen, gehen wir rüber zu den News. Und die Dolphins haben einen Spieler entlassen, wo man vielleicht ja nicht direkt mit gerechnet hat, dass die Dolphins diesen Spieler entlassen, weil der durchaus bei allen seinen Teams in der Rotation dabei war. Und es handelt sich um T.R. Tart, der damals undrafted Free Agents 2020 von den Titans, der letzte Saison bei den Titans und dann bei den Texans gespielt hat und jetzt bei den Dolphins unter Vertrag stand, hat es nicht so lang mitmachen können. Thilo, wird uns das zu Schaden kommen in der Saison?
Es ist auf jeden Fall überraschend, muss ich sagen. Also ich hätte ihn auf jeden Fall in so einer Rotationsrolle gesehen. Ich glaube, er ist letztes Jahr auch während der Saison bei den Titans schon entlassen worden, wenn ich mich nicht täusche. Aber Titans bin ich nur wirklich gar nicht drin. Aber ich glaube, ich habe da irgendwas gelesen im Vorfeld, dass er letztes Jahr auch schon bei den Titans irgendwie ein bisschen früher rausgeflogen ist. Naja, also es kommt überraschend. Es wird jetzt wieder so ein bisschen dünner auf der Position. Aber ich glaube, da brauchen wir uns keine großen Sorgen machen. Im Zweifel ist das eine Position, wo man auch immer jemanden findet, wenn die Roster-Cuts dann durch sind. Und Mike McDaniel hat ja in der Pressekonferenz gesagt, ich glaube, es war gestern, dass er einfach kein Scheme-Fit war und es einfach nicht gepasst hat. Jetzt kriegt er 500.000 von uns, wir sparen 500.000 und war so ein klassischer Flyer-Spieler. Wir haben es probiert, hat nicht gepasst. Ist okay, passiert. Ja, ich hätte nicht mit gerechnet, aber das ist jetzt, brauchen wir jetzt nicht höher hängen, als es ist.
Ja, also ich denke, es ist durchaus mit einem nicht vorhandenen Scheme fit zu erklären und richtig dünn sind wir da nicht besetzt. Also es kommt halt immer darauf an. Ich denke, wir haben klare Spieler, die in der Interior Line gesetzt sind. Ja, dazu gehört ein Calais Campbell, dazu gehört ein Zach Zieler. Dazu gehört aller Voraussicht nach auch ein Jonathan Harris und Neville Gallimore. Also wir haben da schon genug Rotation drin. Benito Jones habe ich jetzt schon fast unter den Tisch fallen lassen. Dazu kommen die ganzen jüngeren Spieler, wo wir gleich vielleicht auch noch über den einen oder anderen sprechen. Vermutlich nicht. Aber ja, also da ist noch genug Butter für das Brot vorhanden sozusagen. Und ich denke, das ist verkraftbar. Verkraftbar ist auch, wie ich finde, die Kompensation für die New England Patriots für Matthew Judon, der 32-jährige Edge-Defender, der letzte Saison genau 4 Spiele gemacht hat für die Patriots. ist getradet worden zu den Atlanta Falcons für einen Third-Round-Pick. Matthew Judon ist 2016 in die Liga gekommen, nur für euch zur Info, damals ein 5-Runden-Pick gewesen und hat sich immer weiter nach vorne gearbeitet und ist dann quasi bei den Patriots 2021 und 2022 dann durch die Decke gegangen. Jeweils 21, 14 Sacks und 22 sogar 17. Das sind ordentliche Zahlen, also laut PFF. Der PFF zählt halbe als ganze Sacks, wie ich es auch besser finde, to be honest. Irgendwie betone ich das jedes Mal, wenn wir darüber sprechen. Und letzte Saison hatte er sich nach dem oder während des vierten Spiels verletzt gegen die Cowboys. Und ja, ist das ein Preis, den du auch gerne bezahlt hättest, Thilo? Ich meine, wir haben keinen Third-Round-Pick, den wir aktuell traden könnten, weil die Compensatory-Picks natürlich noch nicht vergeben sind. Dementsprechend können wir sie auch nicht traden. Und wir haben unseren Third-Round-Pick ja weggegeben für Jalen Wright. Findest du das einen fairen Preis? Zu viel, zu wenig? Was meinst
also,
du?
Also, ja, muss man ja so zwei Perspektiven erstmal sehen. Also, würde ich das bezahlen aus Dolphin-Sicht für einen Drittrunden-Pick? Nein. Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir bräuchten meiner Meinung nach, Tobi meinte, Ogba wäre das, wir brauchen für mich jetzt immer noch ein bisschen Tiefe. Wir können vielleicht noch gleich über Jalen Phillips sprechen. Ich würde dann lieber, hätte lieber das Geld in die Hand genommen und einen Yannick Ngakoue geholt, zum Beispiel. Und würde mir den Third-Round-Pick holen. Die Falcons suchen natürlich schon irgendwie einen etwas anderen Spielertyp. Die haben halt keinen Phillips, keinen Chubb, keinen, wir hoffen mal, dass er einschlägt, keinen Chubb Robinson. Die haben immer gesucht vor dem Draft, war es so, die Falcons gehen in Runde 1 auf den Edge-Rusher, das ist deren große Need. Das hoffen sie natürlich jetzt mit Matthew Judon zu schließen, weil das ist eigentlich war in seiner Prime ein Top 10 Edge Rusher da irgendwo im unteren Feld. Das Problem ist halt, er war es jetzt ein Jahr lang nicht, er ist 32. Ich finde den Preis aus Falcons Sicht zu hoch. Die Patriots können sich freuen. Man hat ja schon gehört, dass er wollte, glaube ich, eine Verlängerung haben. Die Patriots wollten ihm das nicht geben. Dafür ist für einen 32-jährigen Pass Rusher ein Third Round Pick, finde ich, ganz schön gut aus Patriots Sicht. Man kann vielleicht ein bisschen auch die Falcons verstehen, die sind jetzt noch mehr All-In, die wollen die Division unbedingt gewinnen, haben gesehen, dass der Edge-Rusher fehlt. Ich finde aggressives Verhalten, wenn man sagt und man ist überzeugt, dass dieses Jahr was geht, dann finde ich das gut. Trotzdem ein Hauch zu viel. Also das wäre auch locker 32 Picks tiefer, wäre es auch noch okay gewesen und hätten die Patriots auch nicht sagen können, wir werden hier über den Tisch gezogen werden. Von daher, ja, wir sehen ihn dieses Jahr gar nicht. Das macht uns jetzt auch nicht zwingend irgendwie als größeren Favorit gegen die Patriots. Aber der Third-Round-Pick vielleicht ist irgendwie ein Asset, was sie in Zukunft gut einsetzen können. Von daher bisschen teuer.
Ja, also wenn ich das bei Over the Cap richtig lese, hat er 10 Millionen Dead Cap. Bei den Patriots ist 4 Millionen, sparen die ein. Also er hätte 14 Millionen als Cap-Hit gehabt. Und aber da kann sein, dass die Nummern sich nochmal verschieben, je nachdem, auf was man sich am Ende geeinigt hat. Und vermutlich müssen die Falcons ihm zumindest noch irgendwie ein, zwei Jahre Vertrag obendrauf geben. Also da gehe ich jetzt fast von aus. Mal gucken, ob das passiert oder eben nicht. Aber das ist die eine Geschichte. Kommen wir von einem Edge-Rusher zum nächsten, und zwar Jalen Phillips ist runter von der Pup-List. Das heißt, er trainiert jetzt auch wieder oder kommt langsam ins Training rein. Ich gehe davon aus, dass er Woche 1 fit sein wird, beziehungsweise spielen kann. Es würde mich jetzt tatsächlich überraschen, wenn das nicht der Fall wäre. Das so als Info, Thilo, gehst du auch davon aus oder siehst du das anders?
Ich war da ja immer sehr viel skeptischer als ihr alle. Deswegen hat mich das wirklich positiv überrascht, dass er da jetzt schon so schnell runter ist. Ich habe ehrlicherweise nicht vor Woche 4 oder 6 damit gerechnet. Das ist ein sehr schönes Zeichen, weil das nach dem Shaq Barrett Retirement natürlich doch irgendwo auch wieder so eine kleine Unsicherheit war. Ich habe ein bisschen Angst, dass es zu schnell ist nach der Verletzung. Ich hoffe, dass er doch eher eine untergeordnete Rotationsrolle kriegt am Anfang. Aber wir sind keine Ärzte und sehen das mal positiv. Wenn unser Medical Staff sagt, der ist geklärt und kann mitmachen, dann lasst ihn mitmachen. Und das wäre natürlich ein massives Upgrade ab Week 1 für uns. Absolut.
Da kann man erstmal von ausgehen, dass das ein massives Upgrade wäre. Ja, ich will jetzt nicht sagen massives Downgrade, weil das wahre ist das nicht, aber natürlich unschöne Szene, und zwar hat sich unser Backup-O-Liner Keon Smith beim Preseason-Game gegen die Falcons das Kreuzband gerissen und ist damit out for season. Wir haben im Vorgespräch, ich hatte es nicht auf dem Schirm tatsächlich und dachte, wieso ist Keon Smith denn out for season? Und ich hatte ihn aber tatsächlich nicht im Roster drin. Ich weiß nicht, ob du ihn im Roster gesehen hast, Thilo, aber für mich, also es belastet die Vorbereitung der Dolphins auf die Saison eher marginal, würde ich sagen, auch wenn es mir natürlich für den Spieler selbst leid tut.
Ich hatte ihn drin gehabt, ja, tatsächlich, aber der Spieler an sich ist, so bitter es für ihn ist, ist erstmal sportlich ersetzbar, denn er wäre auf jeden Fall nicht unter den ersten 8 auch nicht bei mir gewesen. Es zeigt aber eben viel, viel, viel deutlicher, was O-Line für eine fragile Position ist. Und vielleicht ist das ein kleiner Warnschuss. Also nein, ich hatte ihn nicht drin. Man muss jetzt gucken, wer da nachrückt. Da wird es jemanden geben. Aber wenn wir vielleicht von Keon Smith kommen, dann können wir direkt mal den Bogen zu Isaiah Wynn spinnen. Da hat mich jetzt auch Mike McDaniel gesagt, ich weiß nicht, ob du es im Original gehört hast, die Pressekonferenz. Ich habe es nur gelesen, dass da ein doch wohl größere Injury vorliegt, als man irgendwie erhofft und erwartet hatte. Der ist immer noch auf der Pup-List. Das klingt dann doch irgendwie ein bisschen negativer, als man gehofft hat, dass der zu Week 1 starten kann. Und das wäre dann, wenn der nicht auf Left Guard annähernd fit ist und schon so in die Saison geht, dann würde doch bei mir ein kleiner Bauchschmerz einsetzen. Dann sind wir nämlich bei Liam Eichenberg. Nee. Also da hoffe ich, dass das sich noch irgendwie verändert oder man doch noch, oh Wunder, reagiert.
Ja, für alle, die nicht wissen, er hatte sich ja letztes Jahr im Oktober den Quadrizeps verletzt. Und damit ist er wohl immer noch am Laborieren. Man geht damit vernünftig um. Und ja, also da bin ich gespannt, was es wird. Und ja, ich hatte Liam Eckenberg, ist sowieso vermutlich Starter. Also das würde mich jetzt schon fast wundern. Kommt ein bisschen drauf an. Aber ja, darüber können wir gleich noch sprechen. Beziehungsweise, ja, das kommt auf den ein oder anderen Spieler an, wie man ihn denn einsetzen möchte. So würde ich das beschreiben. Aber natürlich ist das auch eher suboptimal. Und ja, die Seuche geht schon wieder los, könnte man fast sagen. Aber ja, so wild ist es jetzt noch nicht. Es ist alles noch mehr oder weniger reparierbar. Es ist nicht, was uns mega weit nach hinten wirft. Und dementsprechend schauen wir einfach mal, was die nächsten 2 Wochen da noch so bringen. Und genau, apropos das Preseason-Game gegen die Atlanta Falcons. Das war ein Spiel in Miami, das die Dolphins gewonnen haben. Und ja, also ich sag mal, man sollte jetzt nicht so viel auf die auf so ein 20-13 Preseason-Game-Sieg legen. Es ist am Ende scheißegal. Also es hat überhaupt nichts zur Saison zu sagen. Aber man kann sich diese Spiele gerne angucken, um sich einzelne Spieler anzuschauen, aber auch um das gesamte System sich mal durchzuschauen und wie funktioniert das jetzt und so weiter und so fort. Und ich geleite euch da jetzt so zu, durch die Sachen, die ich mir so aufgeschrieben habe, weil ich habe mir das tatsächlich, ich habe es mir nicht live angeschaut, aber ich habe mir die 40-Minuten-Version gegeben und immer wieder vor und zurück, also ganz normal analysiert, ihr kennt das von mir. Und ja, ich fange einfach mal bei der Defense an, weil dann sprechen wir nachher über die Offense und gehen dann direkt rüber. Das ergibt am meisten Sinn. Grundsätzlich, was mir aufgefallen ist, die Dolphins haben hauptsächlich in der 4-3 Base gespielt, das heißt mit 4 Spielern an der Line und nicht mit, also 2 Interior Defensive Linemen und 2 Outside Linebacker. Also Defensive End, Outside Linebacker, die Außenspieler standen sehr, sehr weit. In den meisten Fällen natürlich variiert das immer mal wieder. Aber da würde ich schon eher von einem Outside Linebacker, wenn wir es differenzieren wollen, sprechen. Was immer die zweite, also das zweitmeiste, was man gezeigt hat mit unserem neuen Defensive Coordinator, war eine 4-2, also ein Nickel-Defense, die wir gespielt haben. Nick Needham hat ja meistens im Nickel gespielt, also im Slot. Das, also hat man auch so ein bisschen mit rumgespielt. Das war einfach nur so für euch mal, was erwartet uns für eine Defense? Also ich gehe nicht davon aus, dass die 3-4 spielen, sondern 4-3. Und mit einer Zone-Defense. Ja, also wir spielen nicht Man, also nicht Mann gegen Mann, sondern Zone. Das heißt, und das ist, wenn man sich diese Preseason-Games halt anschaut, darauf kann man auch mal, da fehlt Kommunikation. Das sind Spieler, die nicht oft so zusammenspielen. Das sind Spieler, die selten spielen in der NFL. Und dementsprechend ist es wahnsinnig schwierig, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Da kann es immer mal sein, dass irgendwas nicht passt, dass man Coverage bust hat. Aber in der Regel spielt man da nicht so weit oder nicht so eng, dass nicht noch ein Safety oder ein Cornerback irgendwie dabei sein kann, die dann von hinten raus das Spiel oder das Play beenden. Ja, nur mal so. Grundsätzlich. So, ich fange einfach bei dem etwas Negativeren an. Die Linebacker hatten alle irgendwie so einen toughen Tag, würde ich sagen. Da würde ich Bolton mal ausnehmen. Der hat sich tatsächlich ziemlich gut geschlagen, wie ich fand. Und darüber hinaus waren die Linebacker jetzt nicht so stark zu sehen. Es hat mich für Channing Tindall gefreut. Der hat wirklich sehr, sehr viele Snaps gespielt. Also für alle, die sich noch erinnern, Channing Tindall, das war mal ein Spieler, den wir gedraftet haben, und zwar 2022 in der dritten Runde. Das war damals unser erster Pick, den wir hatten in dem Draft. Und der hatte ja in den letzten beiden Jahren, hat er ja gar nicht das Feld gesehen. Und jetzt, ich meine, er ist immer noch nur 24 Jahre alt, also da ist noch nichts verloren. Er hatte einen schönen Sack aus dem Blitz raus, das war schön, also delayed, hat 53 Snaps gesehen, letzten beiden Jahre waren es 84 beziehungsweise 71 letzte Saison. Und ich gehe davon aus, dass er auch in den kommenden Spielen einige Snaps sehen wird, damit man sehen kann, behalten wir ihn oder behalten wir nicht. Also das ist, denke ich, klares Indiz dafür, ob wir hier sagen, mit dem Spieler wollen wir weitergehen oder es ist Zeit, sich von ihm zu trennen. Das zu den Linebackern. Grundsätzlich hatte ich ja in der letzten Folge schon zwei, drei Sachen gesagt, worauf ich mich konzentrieren wollte. Und das war eben einmal Mr. Bonner. Der war super aktiv, der hat auch super viele Snaps gespielt und war aber auch in der Coverage aktiv, hat auch an der Line gespielt und war einfach in vielen, vielen Spielen oder viel, vielen Spielzügen einfach aktiv. Das war sehr, sehr positiv, hat mich gefreut. Kann man auch so als Fingerzeig schon mal sehen, ob da was möglich ist in Richtung Platz im Kader, im 53er-Kader. Also dafür hat er sich auf jeden Fall nach dem Ende der letzten Saison hat er daran angeknüpft, würde ich sagen. Und da kann man definitiv mal genauer hinschauen, ob da nicht noch was möglich ist für Ethan Bonner. Dann Storm Duck, wollte ich gar nicht so drauf gucken, aber hat sich dann nicht verhindern lassen, weil er dann doch einen richtig krassen Press-Breakup hatte. 5 Targets hat er gesehen, nur eine Reception zugelassen. Das lag vielleicht nicht immer ganz an ihm, aber auch er hat 53 Snaps gespielt von 71 möglichen. Also das einfach nur dort auch dem Undrafted Free Agent die Möglichkeit geben, sich zu zeigen. Er hat sich gezeigt. Das war jetzt natürlich keine Offenbarung, aber zumindest das Potenzial ist da. Und ich denke, er ist auch in der Lotterie drin, also er wird auf jeden Fall in einem Training Squad unterkommen, im Practice Squad. Aber ob es für den Kader reicht, das werden wir nächste Woche, drüber sprechen. Aber er hat zumindest gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Und dann haben wir noch einen anderen Spieler, über den ich dann noch ganz gerne sprechen wollen würde, und das ist Patrick McMorris. Der hat nämlich hauptsächlich auf Safety gespielt. Den haben wir dieses Jahr in der sechsten Runde gedraftet. Das ist ein Cornerback gewesen von Cal. Und der war als Cornerback, meine ich, announced und hat jetzt Safety gespielt. Wenn ich das richtig weiß, ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. Aber das war als Safety eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Ich meinte, Marcus May, selbst Marcus May, der bei uns Backup sein wird, hat 25 Snaps gespielt. Die waren sehr, sehr, sehr solide. Aber McMorris stand dem in nichts nach, wie ich fand. Und hat wirklich auch einen richtig guten Pass-Breakout gehabt. Auch in der Laufverteidigung war das einfach gut. Hatte alleine 8 Tackles. Waren die meisten im Team. Hat 32 Snaps gespielt. Darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Und für einen 6-Runden-Rookie ist das erstmal ein sehr schöner Start. So würde ich das mal beschreiben. Damit wäre es das für die Defense. Kommen wir zur Offense. Und ich sag mal so. Ich meine, wir kennen unsere Backup-Quarterbacks ja jetzt schon ein bisschen. Ja? Skylar Thompson und Mike White. Skylar Thompson hat die erste Halbzeit gespielt, Mike White die zweite. Man muss zum Schutz der beiden sagen, dass wir insgesamt 7 Drops hatten. Also 7 Drops weist PFF aus und ich gehe damit d'accord. Also es war extrem, extrem. 2 davon Braylon Sanders und je ein Willie Snead und Chris Brooks, die beide auch nur ein Target hatten. Also das ist bitter, wenn du nur ein Target hast und diesen Ball drops. Dazu kommen Jaquan Burton, Jeff Wilson und Kareek McGovern. Die haben alle Braylon Sanders 2 Bälle gedroppt. Aber Skylar Thompson, 19 Passversuche, 8 Completions. Na, das sind 42,1%. Rechnet die 4 dazu, okay, dann sind wir bei 12 von 19. Okay, dann sind wir so im 60er Bereich, das ist dann schon wieder okayisch. Ja? Mike White, 14 Versuche, 4 Completions. Ja, ich meine, selbst wenn man die 3 da drauf rechnet, sind es 7. Da sind wir bei 50%. Für einen Spieler, der die NFL kennt, und klar sind das nicht die besten Receiver, aber es sind auch nicht die besten Verteidiger. Also das, mir hat's ziemlich die Schuhe ausgezogen, muss ich sagen. Als ich das gesehen habe, was unsere Backup-Quarterbacks dort fabrizieren. Das war echt, echt krass. Klar, Skylar Thompson hat auch ein bisschen Druck gekriegt. 21 Dropbacks, stand bei 10, meine ich so, unter Druck. Das ist schon krass. Das ist auch krass viel, aber mein Gott, es ist halt einfach, es ist einfach eine Preseason, da kann sowas schon mal passieren und keiner unserer Starter hat gespielt, dementsprechend okay. Aber das sind Zahlen, die dürfen nicht passieren. Ja? Da wird drüber zu sprechen sein. Aber ich hatte es ja auch in der letzten Woche schon gesagt, die Quarterbacks tun sich aktuell alle noch ein bisschen schwierig. Aber da, ja, reden wir gleich im Detail vielleicht auch nochmal drüber, wenn es um die Roster Prediction geht. Über 3 Spieler, beziehungsweise einen hatte ich jetzt schon genannt, Kareek McGovern, der ist ein undrafted Free Agent bei den Dolphins und der hat halt diesen einen Ball nicht gefangen und das Thema ist dahinter, der ist schon seit 2022 in der Liga, also nicht aus diesem Jahr, falls ihr euch wundert, aber der hat unheimlich viel, der hat einige Snaps als Returner bekommen. Die Spieler oder der Spieler, der einige Returns bekommen hat, war Malik Washington. Malik Washington wurde so ein bisschen wie das Schweizer Messer eingesetzt. Also er wurde als Receiver eingesetzt, der hat auch Runs bekommen. Der hat eigentlich viel gemacht, der hat auch gut geblockt. Einmal bei einem Anti-Round von Jalen Wright und einmal bei einem Touchdown von Wright. Also das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Und das, was der gezeigt hat, war definitiv über dem Niveau eines 6-Runden-Picks. Ja, immer ruhig mit den jungen Pferden, wir sprechen über ein Preseason-Game. aber das war extrem, extrem stark für mein Dafürhalten. Man muss natürlich sagen, wenn man sich jetzt die nackten Zahlen anguckt, da sieht das bei Malik Washington jetzt nicht extrem gut aus, weil er nur einen von vier Bällen gefangen hat, aber er hatte einfach keinen Drop dabei. Das waren einfach Bälle, die nicht gefangen werden konnten, weil die Quarterbacks, ihr habt die Zahlen gehört, es lag eher an den Quarterbacks als wirklich an den Receivern. Die haben sich dann am Ende einfach nur noch sehr, sehr gut ergänzt. Und dementsprechend, ja, war das ein Pass für 5 Yards, waren aber 8 Yards after Catch. Also es war halt, wir haben viel, viel horizontal gespielt, auch bei den Quarterbacks. Was das Ganze, was die ganzen Zahlen noch frustrierender macht, to be honest. Und über den zweiten Spieler, den ich sprechen möchte, Jalen Wright. Jalen Wright hat ein absolut gutes Spiel gemacht. Ich war positiv überrascht. Er hat 10 Laufversuche bekommen. Über 55 Yards ging das insgesamt, also 5,5 Yards pro Versuch. Das ist schon extrem gut. Ja, muss ich euch, glaube ich, nicht erklären. Davon waren 2 Läufe über 10. Und einmal hat er auch so einen Ball, da läuft über außen, da war aber die Tür zu schon. Und dann ist er einfach auf die komplett andere Seite des Plays gelaufen und hat noch einen First Down gemacht. Also das Play an sich war schon richtig, richtig stark. Aber die Übersicht, die der Spieler hat und auch, der hat diese unheimliche Schnelligkeit, aber das ist kein Spieler, der blind irgendwo reinläuft. Das ist das, was man wirklich gesehen hat. Es gibt einen Play, wo er super hinter Patrick Paul die Kante erwischt und dann Yards macht zum First Down und wo er auch abwartet und dann in das richtige Loch durchstartet, um Yards zu holen. Also das fand ich war sehr, sehr beeindruckend für einen Rookie. Aber ich meine, gut, wir haben natürlich einen Third-Round-Pick aus dem letzten Jahr bezahlt. Wir haben ihn in der 4. Runde gedraftet. Aber das, was wir dort gesehen haben, das macht zumindest schon mal Lust auf mehr. Und es macht diesen Running-Back-Room einfach nur noch besser. Und eine Sache noch, Chris Brooks hat relativ viele Snaps gesehen. Salvin Ahmed hat nichts gesehen. Da weiß ich gar nicht, ob der aktuell noch verletzt ist, weil das wäre eigentlich ein Spieler, den ich auch in dem Spiel gesehen hätte, weil ich den nicht als sicheren Player in unserem Roster sehe. Und er hat jetzt einfach gar keinen Snap gesehen. Da müsste man vielleicht nochmal schauen, ob da irgendwelche Verletzungen dabei sind. Und jetzt, das war es eigentlich zu dem Spiel der Dolphins gegen die Falcons. Das nächste Preseason-Game ist gegen die Washington Commanders. Man ist dort auch wieder mit Joint Practices. Das erste Practice ist vorbei. Es war ein Auf und Ab. Jaden Daniels scheint wohl diese Offense gut umzusetzen. Also er hat so seine Up and Downs. Aber diese Ups sind wohl sehr gut. Und gut, über Downs bei Rookie Quarterbacks, da müssen wir, oder allgemein bei Rookies, da sollte man nicht so viel Wert drauf legen in erster Linie. Da bin ich wirklich gespannt. Also alles oder vieles, was man jetzt so gesehen und gehört hat von den Rookies oder gerade von den Rookie-Quarterbacks, das könnte wieder mal ein vielversprechender, eine vielversprechende Rookie-Class werden. Aber damit sollte man vielleicht noch 1, 2, 3, 4 Jahre warten. So, jetzt habe ich euch genug das Ohr abgekaut. Kommen wir zu den Roster-Predictions. Oder hast du noch etwas, Thilo, was du sagen möchtest, fragen möchtest, wissen möchtest?
Nein, sehr schön. Wir haben uns, glaube ich, jetzt ein schönes Bild machen können. Ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen habe ich auch nichts gesagt und habe dir gelauscht. Von daher, lasst uns mal starten.
Wunderbar. Mit welcher Positionsgruppe möchtest du, oder warte mal, wir fangen nicht mit den Positionsgruppen an, sondern ich habe mich erstmal damit auseinandergesetzt, wie sahen denn die Offense Cuts aus in den letzten beiden Jahren, also 2022 und 2023, weil da war Mike McDaniel ja unser Head Coach. Was glaubst du, waren die größten Veränderungen von 22 zu 23?
Die größten Veränderungen?
Ja, also die Anzahl der Spieler der Positionsgruppe.
Mhm. Der erwischte mich, ich würde sagen, auf dem kalten Fuß, aber hier ist es total heiß, deswegen ist er nicht kalt. Puh, die größte Veränderung.
Ich war auch etwas überrascht, als ich das gesehen habe. Aber um das einfach mal aufzulösen, ich löse einfach mal direkt auf, weil wir hatten 2022 nach den Cuts 5 Titans im Roster.
Okay.
Und letztes Jahr nur noch 2. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wir 2022 5 Titans hatten. Also ich glaube, wir haben da mal, logisch haben wir darüber gesprochen, aber 5 Titans, weißt du?
Ja, da hatten wir so 4,5, ne? Gesicki war Titan. Das muss man immer so ein bisschen,
ja, gut, aber
ja.
Ne, musste trotzdem. Also Keithen, ja, also nur für euch, Keithen Carter, Tanner Connor, Mike Gesicki, Hunter Long und Durham Smythe. Das waren die. Ich meine, Hunter Long war dann nicht mehr lange bei den Dolphins.
Genau.
Den hatten wir ja gecuttet, aber es waren tatsächlich 5 Stück.
Den haben wir getradet.
Ach stimmt, das war ja der.
Der ging mit Jalen Ramsey.
Stimmt. Ja. Ja, das war ein krasser Trade. Ja, auf jeden Fall. Das fand ich, also wir haben 2022 26 Spieler Offense im Roster gehabt oder nach dem Cut. 2023 waren 27. Wir haben einen Wide Receiver, einen Running Back und 2 O-Liner mehr mitgenommen. Das waren die Änderungen, allgemeine Änderungen. Und es gab wieder mal 3 Quarterbacks in beiden Jahren. So, das nur, damit ihr schon mal ein Gefühl habt, was so in den letzten Jahren denn so abging. Thilo, jetzt darfst du aber wirklich was aussuchen, womit du starten
möchtest. Naja, lass uns klassisch anfangen. Mit Quarterback, oder?
Wie du möchtest.
Also ich gehe gleich mal anders. Tua und Mike White ist klar und Skylar Thompson würde bei mir nicht mitkommen, würde dann natürlich nachher wieder aktiviert werden, weil wir haben jetzt ja diesen, es gibt ja seit letztes Jahr diesen, wie heißt denn überhaupt? Der dritte Quarterback darf aktiv sein. Wie heißt denn dieser Kaderspot? Hat der einen richtigen Namen? Der Quarterback-Spot?
Ja, aber das ist ja nur für den...
Für den Spieltag, ne?
Ja, ja.
Ja, ja, genau. Aber
Du würdest faktisch mit 2 Quarterbacks
genau,
in die Saison gehen.
Genau, ich würde faktisch mit 2 Quarterbacks in die Saison gehen und dann der dritte Quarterback, der dann aktiv gesetzt werden kann, das wäre höchstwahrscheinlich auch wieder Skylar Thompson.
Aber den müsstest du ja trotzdem im Roster haben.
Nö, den würde ich was, ein Practice-Spot kann er doch sein.
Ja, aber den darfst du dann nur 3-mal aktivieren.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das nicht eine Ausnahme war, dass der dann nicht im Roster sein muss und nicht gegen die 53 zählt.
Gut, das ist eine Frage, die könnt ihr uns beantworten. Oder
also ja, ich bin der Meinung, der zählt nicht gegen die 53.
Tobi, schlecht, ich höre gerade
ja,
schon
ja.
wieder.
Nee, er ist umgefallen gerade vom Stuhl.
Um Gottes Willen. Tobi, um Gottes Willen. Ja, gut, also ich muss sagen, ich weiß nicht. Also ich ich weiß nicht, ob wir mit Mike White in die Saison gehen. Also, ja, er war letztes Jahr unser First Backup. Ich glaube, wir haben Camp Battle zwischen Skylar Thompson und Mike White. Ich glaube, dass da kein großer Unterschied ist in der Qualität. Und mich hat das so schockiert. Also das ist vielleicht auch einfach so aus diesem Schock heraus von dem, was ich gesehen habe bei dem Preseason Game. Aber also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir mit diesen beiden Quarterbacks in die Saison gehen. Und also bei Mike White sparen wir 3,5 Millionen ein. Und wir haben noch ein bisschen Geld. Warum? Und wir haben darüber im Spaß schon mal gesprochen in so einem Podcast. Aber.
Du willst jetzt Ryan Tannehill zurückholen?
Ja. Ich würde legit sagen, gib dem Mann 6 Millionen, ein Jahresvertrag, weil der wird nicht für viel mehr irgendwo anders spielen. Weil, wo würde Ryan Tannehill denn effektiv mehr Geld bekommen? Oder über, sagen wir mal, 8 Millionen oder mehr.
Ja, du trittst da bei mir offene Tür ein. Das ist aber eine Wahrnehmung von NFL-Spielern. Also Xavier Howard und andere wollten auch keinen Cut von Geld an sich nehmen. Justin Simmons immer noch auf dem Markt. Die glauben ja alle, die haben einen größeren Markt. Ich weiß es nicht.
Ja,
ich
aber Ryan Tannehill, also ja, ist ja auch noch Free Agent.
Ja, aber der wartet. Guck mal, jetzt haben wir schon, JJ McCarthy ist jetzt bei den Vikings schon raus. Es werden sich leider noch andere Quarterbacks verletzen, die irgendwie so im Starting-Battle sind, das glaube ich, der wird warten. Also kriegen wir jetzt nicht. Vielleicht in 3 Wochen, aber glaube ich jetzt nicht. Nicht Ryan Tannehill. Das ist für mich der Erste, der irgendwo unterschreibt, wenn sich noch jemand verletzt. Vielleicht sogar bei den Vikings, wer weiß.
Vielleicht. Wahrscheinlich jetzt während dieser Folge
noch. Genau.
Aber das ist, wo ich sage, also mich hat das zu sehr schockiert. Also ich glaube nicht, also da passiert, also aktuell würde ich sagen, come on, Mike, wir hatten einen guten Run. Natürlich ein Local und alles cool. Vielleicht sieht das nächste Woche schon wieder anders aus, aber das war bodenlos. Also legit bodenlos für eine Preseason. Das ist, keine Ahnung, das hatte so den Vibe von, kannst du dich noch immer an die Fotos erinnern, als Ryan Fitzpatrick aus der Offseason kam?
Mhm.
Mit einfach einer richtig nicen Pocke, weil er so viel Kuchen gefressen hat. Und das als Performance so ungefähr. So hat sich das angefühlt. Und deswegen, ich tue mir aktuell schwer, dass wir wirklich mit diesen drei Quarterbacks in die Saison gehen. Also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich sagen, Dolphins sollten bei Ryan Tannehill definitiv anklopfen und sagen, hey, hast nicht wieder Bock, bei uns Backup zu sein? Ich glaube, der Vibe ist auch wieder soweit ganz cool, dass das gut funktionieren könnte. Und ja, ich glaube, das könnte auch mit einem Tannehill als Backup, wenn er denn reinkommt, sehr, sehr gut funktionieren. Also da haben wir natürlich, qualitativ ist das nicht auf Tuas Level. Das muss man so sagen, auch wenn natürlich er bei den Titans besser gespielt hat als Tua in der Zeit bei uns, ist klar. Aber inzwischen ist Tua da besser. Logischerweise, sonst hätte Ryan Tannehill irgendwo einen teuren Vertrag. Aber es ist auf jeden Fall kein Totalausfall, dass wir sagen müssen, oh, es ist jetzt alles vorbei. Ne? Sondern mit Ryan Tannehill kann man definitiv Spiele gewinnen. Und gerade mit unserer Offense sollte das möglich sein. So würde ich das zumindest mal beschreiben.
Ja.
Gut, haben wir die Quarterbacks abgehakt?
Ja, ganz kurz, ich habe währenddessen mal recherchiert. Also er muss im 53er-Kader sein.
Ja.
Ne?
Siehst du?
Ja.
So. Ja.
Ich bleib trotzdem bei 2.
Ist okay. Halte ich für mutig, aber ist okay.
Wenn du sagst, dass beide eh scheiße sind, dann können wir auch dann 9 holen.
100%, dann brauchst du aber trotzdem einen dritten Roster-Spot für einen Quarterback.
Ja.
Oder holst du gleich Ryan Tannehill und gehst nur mit Tour.
Ja, gut, man kann ja theoretisch irgendwann einen hochholen, wenn sich einer verletzt. Also, das ist ja nur, wir müssen ja überlegen, brauchst du wirklich immer diese drei aktive Quarterbacks am Spieltag? Boah.
Ja, gut, das ist uns schon mal auf die Füße gefallen.
Ja, ja? Okay. Ja, ist uns schon mal auf die Füße gefallen, ja.
Deswegen, also, better be safe than to be sorry. Gerade in der NFL. Ja, also, ich meine, ich glaube, dass das ziemlich witzig wäre, mal so eine Halbzeit für die Dolphins ohne Quarterback zu spielen. Ja, ich glaube, das wäre richtig fancy. Ich weiß nicht, was Mike McDaniel dann auf einmal auspacken würde. Aber ja. Ne? Also, sagen wir es mal so.
Naja, dann spielen wir halt nur Shotgun mit Jalen Wright und Devon A-Chain und laufen das Ding bis sonst wo.
Ja. Mostert hast du ja auch noch, du hast Hill und Waddle, also das ist am Ende scheiße. Kannst den Ball auch immer wieder übergeben, das wird dann so ein halber Rugby-Spielzug, wo du am Ende gar nicht mehr weißt, wo der Ball ist.
Okay, so, ich bleibe bei 2, ich liebe das Risiko.
Nice. Sehr, sehr gut. Ja, dann bleiben wir doch einfach im Backfield. Running Backs. Also ich habe 6 Stück, also im Prinzip 5+1. Ich glaube, Alec Ingold als Fullback ist gesetzt, da tut sich nichts. Und dann haben wir für mich Devon A-Chain, Raheem Mostert, Jalen Wright, die definitiv gesetzt sind. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Jeff Wilson, der hat auch viele Snaps gesehen. Der wird auch relativ sicher sein. Und ich denke, wir haben einen Camp-Battle zwischen Chris Brooks und zwischen Salvin Ahmed. Und dort sehe ich aktuell Chris Brooks auch aufgrund von seiner Statur einfach ein bisschen weiter vorne. Und dementsprechend würde ich mit diesen 6 Running Backs beziehungsweise 5 Halfbacks und einem Fullback in die Saison gehen. Also genau mit der gleichen Positionsnummer-Konstellation 5 plus 1 wie in der letzten Saison. Wie sieht das bei dir aus?
4 plus 1. Die Namen sind ähnlich, beziehungsweise identisch, aber ich würde Chris Brooks erstmal ins Practice Squad packen.
Okay, das heißt, du hättest jetzt auf jeden Fall 2 Quarterbacks und 5 Running Backs.
Genau.
Okay. Aber so. Muss nachher noch Spieler in dein Roster packen. Muss auf 53 kommen.
Muss ja? ich? Kann ich mit weniger anfangen?
Ja, das würde vielleicht der ein oder andere Owner, weil da müsste er weniger Geld bezahlen, aber ja. Das geht leider nicht. Gut. Such dir die nächste Gruppe aus.
Dann lass uns mit Receivern weitermachen.
Ja.
Ich denke, vorne, in Anführungsstrichen, ist es eindeutig. Waddle, Hill, OBJ, Braxton Berrios werden durch sein, werden wir safe sein. Oder siehst du das anders?
Ich habe Berrios nicht dabei, tatsächlich.
Oh, ehrlich? Okay.
Ja, aber das hat, also, dieser, also, ich finde ihn gut als Receiver und er war ja einfach Special-Teamer. Ne?
Ja.
Er ist ja Returner.
Ja.
Ich weiß nicht, ob, also, wir haben inzwischen Spieler, auch aufgrund dieser neuen Regelung, wo ich jetzt nicht weiß, ob dieses Prädikat, wie wir zum Beispiel Cyron Neal, der übrigens eine richtig, richtig starke Partie hatte in der Preseason, der aber ein absoluter Special-Team-Spezialist ist, was man auch gesehen hat in dem Preseason-Game. Ich weiß nicht, ob der Wert von Braxton Berrios in Kombination seine Receiver-Skills und dieses Returner-Ding, ob dieses Returner-Ding ihm wirklich noch so viel Upside gibt, dass er in den Kader kommt, weil er ist aktuell verletzt. Ja, also der kann nicht teilnehmen oder nimmt nur limitiert teil. Ich kann es gerade gar nicht genau sagen, aber er ist auf jeden Fall war wieder verletzt. Und dazu haben wir Spieler, die jünger sind und die ebenfalls gleiche Receiving Skills haben und vielleicht nochmal die etwas schneller sind bei so einem Return. So, und dementsprechend, das mag für viele jetzt überraschend klingen, aber ich kann mir vorstellen, und bei mir ist es so, dass Braxton Berrios es nicht in den Kader schafft.
Ja, okay. Ich würde da so ein bisschen gegen argumentieren. Ich glaube, er hat einfach noch ein Standing im Team und auch in der Liga. Und gerade was du gesagt hast, wir wissen noch gar nicht so richtig, wie das Return-Spiel sich wirklich entwickelt. Und ich glaube, diesen Faktor will man erstmal behalten, weil man weiß, was er kann. Natürlich, der Return ist völlig anders, aber ich glaube, Braxton Berrios ist im Kader. Tatsächlich. Aber dann machen wir weiter. Also dann, du ergänzt gleich, das sind jetzt meine ersten 4. Dann Malik Washington, glaube ich, wird auch drin sein. Das ist meine 5. River Crockett ist meine Nummer 6. Und dann haben wir für mich so ein Block aus ganz vielen Spielern, wo wir tatsächlich die Münze werfen können. Also ich bin mir nicht sicher, was wir mit Eric Isokanma machen. Da hört man ja auch schon wieder, dass es gesundheitlich schon wieder schwierig ist. Ich bin mir da nicht sicher, ob der jetzt nochmal eine Chance bekommt. Willie Snead hat man noch jetzt verpflichtet. Anthony Schwartz finde ich unfassbar spannend. Und dann eben Juwan Burton. Ich habe aber tatsächlich nochmal Eric Isokanma die letzte Chance gegeben. Und das ist dann meine Nummer 7.
Ja, also Eazy-E ist auf jeden Fall bei den Joint Practices dabei. Also das auf jeden Fall. Er hat jetzt bei dem Preseason-Game nicht gespielt und ich gehe tatsächlich, und das hängt, also da kann man gleich Haarspalterei betreiben, weil bei den Tight Ends, ob das eine Tight End ist oder eher nicht, aber ich gehe tatsächlich mit 5 Wide Receivern. Ich gehe nur noch mit Malik Washington und Eric Isokanma in die Saison, weil ich versuche, also die Dolphins müssen oder versuchen, denke ich, sollten langsam versuchen, jüngeren Spielern mehr Möglichkeiten zu geben. Und ich weiß auch nicht, ob River Crockett dort noch so viel so viel zu bieten hat. Der hat letzte Saison schon nicht so viel gesehen und der wird die Saison 30. Da, nee, also da muss ich sagen, da würde ich wahrscheinlich, würde ich sagen, nee, da geben wir vielleicht anderen Spielern nochmal die Chance oder probieren mal was anderes aus, aber Easy-E hätte ich da drüber. Ich meine, den haben wir 2022 gedraftet, der hat dann wirklich Verletzungspech und so weiter und so fort, ist jetzt im Training und ist aber vom Grundsätzlichen her natürlich ein absoluter Mike McDaniel-Guy, ne? Und deswegen sehe ich es ähnlich wie du. Ich glaube, dass er den Kader schaffen wird, aber natürlich muss man da auch sagen, dass das ziemlich, ziemlich schnell vorbei sein kann. Wenn da wieder viele Verletzungen dazukommen, dann wird es das, oder wenn da überhaupt eine Verletzung mit dazukommt, ich glaube, dann wird es das gewesen sein. Ja.
Ich glaube, man kann bei diesen ganzen, da kann man hinten halt wirklich von außen halt eine Münze werfen. Dafür haben wir zu wenig Insights. Und mein Punkt, der dann einfach für Crawcroft gesprochen hat, ist, den hat Mike McDaniel damals von den 49ers mit zu uns gebracht. Das ist irgendwie anscheinend sein Guy. Und so wie ich Mike McDaniel einschätze, ist der ein sehr loyaler Typ, der anscheinend an ihm was findet, was wir auch gar nicht so bewerten können. Vielleicht ein Locker-Room-Guy etc. Deswegen habe ich ihn mit drin. Das ist aber jetzt wirklich wenig fundiert. Für mich geht es weniger um die Zahl, also mir geht es mehr um die Zahl 7. Ich bin jetzt nämlich dann bei 14 und du, wenn ich richtig gezählt habe, auch, ne?
Ich bin bei 14 jetzt, ja.
Genau, beide haben 14, richtig. Dann sind wir ja wieder gleich, muss ich gar nicht mehr aufholen.
Ja, aber nur um das mal einzusortieren, ne? Also worüber wir hier sprechen. Ja. River Crycraft hat in den letzten beiden Jahren zusammen 18 Bälle gefangen.
Aber er war immer da, ne? Man hätte ihn ja auch schon einfach cutten können jetzt. Also ich bin
100%. Also ich wollte das jetzt, ja. Ich wollte das jetzt einfach nur mal in Kontext setzen, ja, worüber wir sprechen. Also ich glaube, dass wenn wir jetzt davon ausgehen, ich meine, OBJ muss auch erstmal gesund werden, aber da war Mike McDaniel ja ziemlich positiv, dass das Saisonstart was wird. Und auch da, der kennt die NFL, dem muss man nicht so viel beibringen. Aber wir sprechen, als ob das jetzt bei Wide Receiver Nummer 5,
ja,
und vielleicht 6, je nachdem, wie man jetzt gleich noch eine Position, da sprechen wir nicht über 40 Targets. Ne? Also nur, damit ihr da so ein Gefühl, natürlich können das viele Targets werden, je nachdem, aber
ja, das hoffen wir jetzt mal nicht.
Ne? Ja, und auch, ich sag mal, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 95% Tyreek Hill, Waddle, OBJ und Smith. Also Jonnu.
Ja.
Ungefähr. Also so 90% der Targets. Gehe ich fast von aus. Gut. Ja, wie gesagt, ich habe ja einen Running Back mehr. Ich habe einen Quarterback mehr. Das heißt, ich musste bei den Wide Receiver dann so ein bisschen einsparen, weil ich bei den Titans 3 Stück mitnehmen. Und bei dem dritten ist es tatsächlich fraglich, ob wir den jetzt als Tight End nehmen wollen. Aber der hatte auch Verletzungspech. Also ich denke, Jonnu Smith und Durham Smythe sind gesetzt. Also da würde es mich jetzt ja sehr, sehr stark verwundern, wenn es jetzt auf einmal nicht mehr so ist. Aber für einen Spieler habe ich mich dann doch entschieden. Und bei dem Spieler handelt es sich um Tanner Connor. Ja, Tanner Connor hat die letzten beiden Jahre auch sehr, sehr viel Verletzungspech gehabt. Er hat letzte Saison, und der hat sich, glaube ich, Mitte 22 verletzt und hat damit einfach dann, ja, sehr, sehr viel Pech gehabt mit dieser ganzen Knieverletzung. Aber das sah wieder sehr, sehr gut aus. Jetzt in dem Preseason-Game auch vielleicht überbewerte ich da dieses Preseason-Spiel, das mag man mir gerne vorwerfen. Aber Tanner Connor hat 4 Targets gehabt, hat 3 Bälle gefangen für 70 Yards. Ne? Davon waren 40 Yards after the catch. Und ich fand das einfach überzeugend. Ich fand das insgesamt überzeugend von dem, was man jetzt so gesehen hat und wo ich sage, der ist auch gekommen, wo Mike McDaniel gekommen ist. Da haben wir wieder das Thema, ne, Spieler, die dann kommen, wenn der neue Headcoach kommt. Ich denke, Da hat man dann immer noch eine etwas tiefere Bindung zu den Spielern oder man hat so eine gewisse Idee und ist ähnlich wie, also der Fall ist für mich ähnlich gelagert wie Erik Isokanma. Ob man Tanner Connor jetzt als Tight End sieht oder als Wide Receiver, da mag man gerne mit mir streiten, weil sein Blocking jetzt nicht das Gelbe vom Ei ist, ja. Er hatte genau einen Passblock und hat einen hat gar keinen Pressure erlaubt, aber ja, das zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht, weil zum Beispiel Hayden Rookie, der Tight End von den Badgers, also den wir ja auch als Undrafted Free Agent geholt hat, der hat 3 Passblocking Snaps gehabt, also das ist zumindest schon mal so ein bisschen mehr bei den Tight Ends, aber allgemein sind unsere Tight Ends ja jetzt nicht dafür bekannt, viel zu blocken. Ja, nur um das vielleicht mal in Kontext zu setzen, über was wir da sprechen. Ob man Tanner Connor jetzt als Wide Receiver oder Tight End sieht, er ist als Tight End gelistet. Dementsprechend habe ich ihn als Tight End in die Liste mit aufgenommen, aber ich wäre, wenn jetzt irgendwer sagt, boah Rico, ich sehe den als Wide Receiver, dann würde ich sagen, das ist vollkommen fair. Man kann ja auch als Wide Receiver sehen. Genau, das sind meine Titans, die ich mitnehmen würde.
Muss man das in der Tonlage dann sagen oder wäre das anders auch okay?
Du kannst das in jeder Tonlage zu mir sagen, ja. Ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, angeschrien zu werden, weil ich glaube, jetzt wegen dem Tanner Connor jetzt so einen lauten Streit vom Zaun zu brechen oder allgemein laute Streits vom Zaun brechen, bin ich kein Fan von. Aber ist es, glaube ich, nicht wert, ja. Weiß ich aber auch nicht.
Dann lass uns in freudiger Einigkeit dabei bleiben. Ich habe die exakt 3 gleichen Spieler.
Ja, Mensch.
Ja. Auch, du hast das ähnlich gesagt. Ich glaube, Tanner Connor, das ist eine Versprechung an die Zukunft. Wenn man so mal die ganzen Depth-Charts durchguckt, Julian Hill ist überall über ihn. Manchmal ist er auf 4, manchmal ist er an 5. Mein Bauchgefühl hofft einfach darauf, dass da noch was ist. Im Moment, glaube ich, hat Julian Hill noch die Nase vorne, tatsächlich. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir mehr als 3 Titans mitnehmen. Und dann, glaube ich, ist es Tanner Connor.
Ja, also das würde mich jetzt schon stark verwundern, wenn wir mehr als 3 Titans.
Ja, wer weiß, vielleicht sieht man ja, sieht ja das Front Office oder beziehungsweise McDaniel doch auch der eben Tanner Connor als Receiver und, ne, das kann ja sein.
Ja, klar.
Dass ich mein, dann Julian Hill die 3 ist als Tight End und Tanner Connor ist der 7. Receiver. Keine Ahnung.
Ja, ich meine, die Diskussion hat man ja auch manchmal bei Running Backs. Ist das jetzt ein Running Back, Fullback, Tight End? Was ist dieser Spieler jetzt genau? Auch da, um euch so ein bisschen Kontext zu geben. Das war jetzt die falsche Seite, aber Julian Hill hat letzte Saison schon ein paar Snaps gesehen. Insgesamt 334. Und also er hat schon Snaps gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, also das war wenig überzeugend, ne? Dementsprechend die Depth Charts sind schön und gut, aber ich würde auch nach diesem Comeback, wenn man es so nennen möchte, von Tanner Connor, der hat auf jeden Fall die Stange hochgelegt. Da kann man drauf aufbauen und dementsprechend schauen wir einfach mal. Also es wird auf jeden Fall ein Camp-Battle werden. Ich bin jetzt in der Prediction mit Tanner Connor gegangen und dann sind wir jetzt beide
Elefant im Raum.
Bei 17 Spielern bei der O-Line.
Genau.
Ich habe ja schon gespoilert, dass ich hier einen Smith sowieso nicht drin hatte.
Wie viel hast du denn insgesamt?
10.
Ah, ich auch.
Weil das ist auch, also ich hab mich dann, ich so, hey, ich hatte so 9 und dachte so.
Nee, ich hab auch 10, ja.
Und dann habe ich noch den einen Spieler mitgenommen, auch aufgrund, weil ich dachte, der wäre schon älter, aber so alt war er noch gar nicht. genau. Aber dementsprechend bin ich auf 10, weil ich dachte, ah gut, das kommt schon irgendwie hin. Aber ja. Magst du anfangen?
Ich kann anfangen. Also wahrscheinlich muss man bei der Einordnung, wer dann wo ist, so ein bisschen noch rotieren. Aber für mich Left Tackle sind Armstead und Patrick Paul. So. Dann auf Guard kommt schon das erste Fragezeichen.
Aber da wollte ich jetzt gerade mal kurz eingreifen. Wenn wir wenn wir jetzt schon Patrick Paul genannt haben, da bin ich gespannt, weil wir hatten gerade oder im Vorlauf ja das Thema Liam Eckenberg.
Ja.
Ich bin gespannt. Also Patrick Paul hat 63 Snaps gespielt, alle auf Left Tackle. Ja, das, also er hat, wie viel hat er? 36 Pass-Blocking-Snaps gespielt, zwei Pressure zugelassen. Vollkommen fein. Aber da bin ich gespannt. Also es ist gut, dass er die Snaps auf Left Tackle bekommt, jetzt in der Preseason. Auf Left Guard hat Sean Harlow gespielt, nur um euch das jetzt aus diesem Game mal zu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, und das ist jetzt die Frage, glaubst du, dass Patrick Paul, solange Terran, also die Spiele, wo Terran Armstead fit ist, dass Patrick Paul auf Guard rutscht?
Sofort. Ich würde mir das sofort wünschen, ne? Also, wenn es im Trainingscamp irgendwelche Anhaltspunkte gibt, dass er das kann, sofort, aber dann holt mir bitte einen Backup Left Tackle, weil die gibt's auf dem Markt noch.
Nee, ja? Nee, also das meine ich gar nicht. Also, ich glaube schon, die Frage, also ich würde mit Patrick Paul halt so vorgehen, hey, du kannst Left Guard spielen, damit du Snaps bekommst. Ja. Wenn Terran Armstead auffällt, rutschst du aber auf Left Tackle.
Ja, auch. Und so, also sofort. Ne? Ja,
okay.
Ja.
Weil das haben wir jetzt fällt mir der Name nicht ein. Von unserem ehemaligen Left Tackle, den wir zu den Texans getradet haben.
Tunstall.
Ja, mein Gott, ey. Ich werd alt, ey. Das haben wir mit Larry Tunstall auch gemacht. Der hat ja das erste Jahr auch auf Guard gespielt. Und das ist ein ganz, ganz normaler Vorgang. Deswegen, also so würde ich das mit Patrick Paul handhaben. Und er hat eine gute Figur gemacht, gerade auch im Run-Game, fand ich. Dementsprechend, genau. Aber gut, das wollte ich jetzt sowieso ansprechen, ob wir, also wie du das auch siehst. Und für mich ist es halt, Patrick Paul startet auf Left Guard. Wenn Terran Armstead nicht spielt, ist er Starter auf Left Tackle. Aber da gehen wir ja dann d'accord.
Ja. Ja. Ich würde dann DJ Humphreys nochmal ins Spiel bringen. Vielleicht hört ihr irgendwer zu aus Miami, so, so ein Name, der da noch spielen kann. Wir machen weiter. Also dann, Inside würde ich jetzt mal weitermachen. Isaiah Wynn wird höchstwahrscheinlich, und gesprochen, wissen nicht, ob er spielt. Er wird aber den Kader, wird er meiner Meinung nach Stand heute erstmal schaffen. Und starten wird, wenn es Patrick Paul nicht ist, wird Liam Eichenberg. Das ist dann der Left Guard bei mir. Mhm. Dann wird's bei mir richtig dünn. Da ist nämlich eigentlich nur auf Center Aaron Brewer, / Liam Eichenberg.
Ja.
Meine 5. Dann machen wir weiter, Inside weiter mit Robert Jones, Jack Driscoll. Mhm. Und da habe ich dann theoretisch noch einen Lester Cotton mitgenommen. Mhm. Und dann außen Austin Jackson und Kendall Lamb. Das sind meine 10.
Hattest du Robert Jones genannt?
Ja, als Starting Right Guard.
Ah, okay, gut. Ja, ich war mir nämlich nicht so ganz sicher, ob, also bei Robert
da Jones. Wüsste ich nicht, wer da sonst Right Guard, also ja. Müsste ja so ein Jack Driscoll, puh, ja, ist dünn, also Right Guard ist dünn.
Aber zu Personal Jack Driscoll, da steht bei mir TGC, also Tackle Guard Center. Jack Driscoll hat nämlich auch gespielt gegen die Falcons, 20 Snaps auf Right Guard gespielt und 17 Snaps auf Center gespielt. Also ja. Auf Center hat hauptsächlich Andrew Meyer gespielt und also der von UTEP, der Free Agent, Undrafted Free Agent. Und dann ist Jack Driscoll dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob der die ersten Steps gespielt hat. Das müsste ich mir jetzt nochmal anschauen. Da bin ich jetzt nicht zugekommen. Also Jack Driscoll, nur warum, Rico, warum redest du davon, dass der Tackle spielt? Der hat halt in Philly Right Guard und Right Tackle gespielt. Wenn er, also das war der Backup in Philly, ja, der hat Right Tackle gespielt, also der hat 2020 ist er im Viertrunden-Pick gekommen, hat dort 287 Snaps auf Right Tackle gespielt, 2021 hat er fast, ja, 440 Snaps auf Right Guard und nochmal 74 Snaps auf Right Tackle gespielt, 2022 hat er 150 Snaps auf Left Tackle und 200 Snaps auf Right Tackle gespielt. Und letzte Saison hat er 35 Snaps auf Right Guard und 130 auf Right Tackle gespielt. Ja. Und jetzt unterschlage ich euch mal die zwei Snaps, da ein Snap 23 und ein Snap 2020 auf Left Tackle, aber gut. Ja, also das ist auf jeden Fall auch so ein kleines Schweizer Taschenmesser. Ich glaube, dass der aufgrund seiner Variabilität einfach schon in den Roster-Spot Sicherheit ist. Es würde mich extrem wundern, wenn Jack Driscoll den Sprung nicht schaffen würde. Ja, also das wäre dann schon eine große Überraschung. Also für mich zumindest. Genau. Aber ich habe tatsächlich auch hier keine anderen Namen. Andrew Meyer, denke ich, wird ins Practice Squad schaffen. Matthew Jones ebenfalls. Und beim Rest muss man halt einfach mal schauen. Also, wie gesagt, Keon Smith ist raus, aber der Rest stellt sich fast von alleine auf. Ich bin gespannt. Byron Martos von USF, den Tackle, da kann man auch noch mal gucken, ob das, also wir haben Spieler, die jetzt auch Snaps gesehen haben, wo man schauen kann, hey, okay, das ist jetzt okay, das ist gut, das ist schlecht, was machen wir da draus? Man gibt den Leuten auf jeden Fall die Möglichkeit, neben den etablierten Spielern auf jeden Fall Snaps zu sammeln, damit die sich zeigen können. Und ja, ich glaube, wenn ich jetzt richtig sehe, haben wir die gleichen 10 Namen tatsächlich auch. Zeigt auch so ein bisschen, dass da eigentlich, ja, Aaron Brewer ist neu, weil wir Williams haben gehen lassen und Patrick Paul wurde gedraftet. Dementsprechend mehr hat sich dort nicht verändert. Und ja, unsere O-Line halt, ne? Also, ich weiß nicht so ganz. Es ist, jedes Mal gucke ich, die letzten 3 Jahre gucke ich da drauf und denke mir so, ja, ich weiß nicht so ganz, ob das wirklich was wird, ob das, also es ist ausreichend, es wird ausreichend sein. Wofür, das wird man sehen. Macht Liam Eckenberg nochmal einen kleinen Sprung, machen andere Spieler, haben wir vielleicht undrafted free agent Rookies, die wir jetzt nicht genannt haben, die den Sprung schaffen, ja. Robert Jones, vielleicht macht der auch nochmal einen Sprung, weil wir jetzt 2 Jahre in Folge den gleichen O-Line-Coach haben und das letztes Jahr ja durchaus was gebracht hat.
Schön wär's.
Ja, natürlich.
Aber ich habe die Hoffnung leider ein wenig aufgegeben.
Ja, gut. Ich meine, das ist das eine, dass man die Hoffnung auch zu Recht, dass man da ein bisschen frustriert ist, aber irgendwann hoffe ich, dass vielleicht schreibe ich einfach mal
eine Postkarte.
Eine Postkarte. Ich schreibe den ganzen Beatwritern einfach mal, ob wir uns nicht mal zusammensetzen können, dass die mal ein paar Fragen stellen, weil hey, das ist also das jeder sagt das, ja. Und das ist jetzt, das hat ja so diesen Vibe. Du hast dich verändert. Jeder sagt das.
Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich jetzt sage, gut, wir müssen damit fein sein. Wir sehen was anderes, als das Front Office sieht. Aber ich will auch im Oktober oder im November oder Dezember bitte nirgendwo mehr lesen, ach, unsere Offense funktioniert ja leider nicht, weil die O-Line nicht funktioniert und weil wir so viel Verletzungen haben. Ich will das nicht mehr hören.
Ja, gut.
Verletzung. Das ist offen sehendes Auge. Ja, aber die Verletzung, also wie gesagt, Verletzung soll man nicht mit einpreisen. Außer für mich in der O-Line, wo Terron Armstead spielt. Dass das passieren wird, das ist 100%. Ja, gut.
Dafür haben wir dann Patrick Paul.
Ja, der muss vielleicht erstmal Isaiah Wynn ersetzen und es ist jetzt schon zu dünn. Egal.
Ja, gut, dass das jetzt auch, also gemäß dem, dass wir sagen, dass keiner von den undrafted free agents irgendwie die Offenbarung ist, die zufällig wir gefunden haben, ist das arg, aber schauen wir mal, wie es wird, aber ja, es ist so eine gewisse Akzeptanz einfach so eingekehrt, ja, so, genau. Ja, ich bin fein damit, so, es hat in den letzten Jahren, hat die Offense auch funktioniert, wir hatten da ein bisschen Verletzungspech, dass uns dann irgendwie 3 oder 4 Leute der Starting O-Line auf einmal ausgefallen sind, so okay, muss man akzeptieren. Aber ich bin zumindest, ich sag mal, wir haben Jack Driscoll und Patrick Paul dazu, bekommen. Aaron Brewer ist einfach eine 1-zu-1-Ersetzung. Das kann man sehen, wie man will. Die meisten sehen das eher negativ oder eine leichte Verschlechterung im Vergleich zu Connor Williams. Ja, das ist... Ja, wir schauen einfach mal, was wird. Ja, was wird. Gut. Ich sehe keine News in meinem Feed de Twitter.
Siehst du nicht? Ich finde, über eine könnten wir ganz kurz zumindest sprechen.
Welche?
Matt Milano. Finde ich schon. Finde schon. Also, Briefen sind nicht so direkt, ne?
Ich habe es gerade gesehen, ja. Aber es heißt, es ist ja jetzt kein Out for Season.
Naja, also gerissener Bizeps ist, wenn ich mein Halbwissen aus dem Sportstudium weiß, aber mal mindestens 3 Monate. Der Bizeps ist durch, der wird vor November, wird der kein Spiel machen.
Ja. Also er ist indefinitely out. Also das heißt, man weiß jetzt gerade nicht, wie lange er ausfällt, aber ja, es ist auf jeden Fall.
Bizeps ist
ein paar Monate. Ja. Wird er auf jeden Fall an der Sideline. Finde ich gut. Ja.
Ich finde Matt Milano tatsächlich gar nicht so unsympathisch.
Ich fühle mich das einfach.
Ich weiß, hast du schon mal gesagt. Das ist so ein Spieler, kurz rausgehen, das ist so ein Spieler, den man im eigenen Team haben will, aber man hasst, wenn man gegen ihn spielt.
Früher nee, gar nicht mal.
Doch.
Also ich finde den also als Spieler auf dem, das ist vollkommen cool. Also das ist ein richtig guter Spieler. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich habe nur ein Problem damit, mit diesen Spielern, die nach den Plays, das war mein Problem bei Gronkowski, das ist seit 1,5 Jahren ein unglaubliches Problem bei mir und Travis Kelce mit seinem, also das ist ja Taunting, also wie viele Taunting-Strafen er hätte bekommen müssen, wo ich mir denke, Schiedsrichter? Und dann, der fängt auch an, die Leute dann immer noch zu schubsen und sowas. Das ist total unnötig für Spieler von so einem Format. Matt Milano ist da auch so und das hat nichts mit, der Spielzug muss ja zu Ende gespielt werden. Nein, das ist manchmal einfach zu viel und das kann ich nicht ab. Da bin ich, weil das ist schon ein Sport, wo es viele Verletzungen gibt und wenn ich mir überlege, wo haben sich die Dolphins denn, oder gerade die Tua-Geschichten, ja, die eine Geschichte, wo er gegen die Bills raus musste, das war auch so eine Geschichte von Matt Milano, da muss er, gibt er ihm nochmal einen Schubser mit, Tua fällt dann hinten rüber, ja, verzieht sich den Rücken und muss deswegen ein paar Snaps halt raus, war dann Halbzeit, da hatten wir Glück gehabt, aber das ist ein richtig cooler Spieler, der sowas nicht nötig hat. Nicht, überhaupt gar nicht. Und ich bin auch immer beim Fußball ein sehr körperlicher Spieler gewesen. Ich habe meine Gegenspieler auch in den Arm genommen und so, aber ich habe sie jetzt nicht weggetreten. Ja, und das finde ich einfach, das mag ich nicht. Und das, wie gesagt, das ist halt schon so ein verletzungsanfälliger Sport. Und dann nochmal nach dem Play so einen kleinen Schubser hier und da. Ich verstehe jeden, der den gut findet. Ich finde, das ist auch auf dem Feld ein sehr, sehr guter Spieler. Nur muss der seinen Kopf mal auch klar kriegen, wenn die Pfeife gepfiffen wurde, dann soll er die Finger bei sich halten. Ja. Und genau. Das dazu. Ansonsten, ja, es gibt so ein paar Interview-Schnipsel, die man sich ganz gerne geben kann, die eigentlich nichtssagend sind, aber sie machen manchmal so ein bisschen die machen manchmal einem so ein bisschen so ein gutes Gefühl, wenn Tour darüber spricht, dass sie einfach noch Sachen dazu machen im Vergleich zur letzten Saison, ja, also mehr da draufsetzen und nichts verändern, also leichte Veränderungen, aber Sachen noch on top kommen. Ja, das gibt einem einfach ein gutes Gefühl und ich bin gespannt, wie es am Ende, wie die Offense wirklich aussehen wird, weil auch das man sieht in der Preseason sehr, sehr viele Basic-Geschichten. Ja, da ist keiner, der jetzt seine Special-Team-Plays oder so verrät. Also da gibt es nichts. Haben wir zumindest die News zu den Bills. Ja, Brett Coleman, oh come on. Ja, solche Spieler verdienen das. Aber Adam Schefter hat getweetet, der wird, oh Wunder, er wird operiert. Möglicherweise kommt er im Dezember zurück. Okay, also da, gut, das fand ich jetzt krass. Das hätte ich nicht gedacht, aber das ist auf jeden Fall für die sowieso schon etwas gebeutelte Bills-Defense natürlich ein Schlag ins Kontor, wenn der Kapitän sozusagen ausfällt, weil er war ja Defense, er war nicht Captain, aber er ist quasi eines der Aushängeschilder gewesen für die Bills. Und es ist für, es gereicht uns zum Vorteil. Sagen wir es mal so. Genau. So, jetzt haben wir es aber, oder?
Ich würde sagen, ich hoffe, du hast jetzt Travis Kelce nicht zu hart beleidigt und für uns erwartet keinen Shitstorm auf Social Media von den Swifties.
Ich wollte gerade sagen.
Ja. Das hoffe ich. Ansonsten.
Apropos, es gibt so ein Video von dem Bodyguard von Taylor Swift. Wie er ist, wenn Kelce dabei ist und wenn er nicht da, wenn er nicht dabei ist. Ja, du, das ist ein bisschen aggressiver, wenn Travis Kelce nicht dabei ist. Ja, weiß gar nicht, woher das kommt. Ja, und er wirkt deutlich entspannter, wenn Travis Kelce dabei ist. Überraschend.
Oh, ja.
Hier nochmal so ein paar, wenn Tobi ja schon nicht da ist, müssen wir so ein bisschen das Boulevard hier mitmachen.
Mhm.
Ja, dann habt ihr jetzt eure Boulevard-News. Ja?
Dann würde ich sagen, zum Abschluss noch, ich mache tatsächlich am 18. mache ich unsere Sleeper-Ligen ready.
Nice.
Wer da noch möchte, schreibt bitte uns auf Twitter eine Direktnachricht und dann gucken wir mal am 18., 19., wie die Ligen aussehen. Da hört ihr dann News, aber am besten auf Twitter nochmal ein Follow da lassen und dann erfahrt ihr darüber alles, wie es weitergeht.
Genau, oder ihr könnt uns auch über Spotify schreiben. Das gebe ich dann weiter. Das ist kein Problem. Die Antwort veröffentliche ich dann auch nicht, aber
im Zweifel sogar auch Facebook, da würde vielleicht das irgendwer lesen. Ich jetzt
ja,
nicht.
Ja, Facebook aber, in der Gruppe oder whatsoever. Ja, okay. Genau, da gibt es genug Möglichkeiten. Und die Dolphins, ich habe schon gesagt, also es gibt Joint Practice mit den Commanders, das findet heute und morgen statt. Und die Dolphins spielen ihr
1 Uhr nachts.
Game um 1 Uhr Nacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag diesmal aber. Letzte Woche war es von Freitag auf Samstag. Diesmal ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei den Commanders. Nee, im Hard Rock Stadium. Aber ich war nah dran. Gut. Damit wisst ihr darüber auch Bescheid. Es gilt das gleiche wie fürs erste Spiel. Mike McDaniel hat gesagt, er will vielleicht einen paar Starter, ein paar Snaps geben. Das nur schon mal zur Info. Also vielleicht sehen wir den einen oder anderen Starter. Aber er macht nicht den, also Andy Reid, ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich habe das vorhin auch nur so halb gelesen. Der will tatsächlich seine Starter einfach mal eine Halbzeit spielen lassen. Weiß nicht, ob das sein muss, aber ja, das hoffe ich nicht, dass Mike McDaniel das macht. Dann, weil man muss dann nicht unnötig auf Verletzungs- oder den Spielern größeres Verletzungsgefahr aussetzen als sowieso schon. So, und jetzt haben wir es aber wirklich und damit bleibt mir nämlich jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.